Insert Moin, ein Podcast über kalten Kaffee von alten Semmeln mit Daniel Raumer und Manuel Fritsch.
Hallo Manu.
Hallo Daniel.
Manu, habe ich dir eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, wie ich 1998 damals Spieleverkäufer in Kassel war?
Mehrfach, lieber Daniel. Aber 1998 kannten wir uns ja zum Glück noch nicht.
Okay, und die Geschichte ist aber auch so gut, die kann man nochmal erzählen. Ich war aber gar nicht Spieleverkäufer 1998 in Kassel, deswegen habe ich auch Grim Fandango, unser heutiges Thema, nie gespielt. Manu, hast du das Original gespielt?
Es ist klar, dass du das nicht gespielt hast. Du hast ja auch ein sehr rudimentäres Spielewissen, Daniel. Ich dagegen natürlich war natürlich PC-Spieler und habe Grim Fandango 1998 mit Freuden aus der Packung gerissen. Und die Packung steht heute noch bei meinen Eltern im Schlafzimmer. Die Spielepackung.
Und du musstest auch damals bei deinem Bewerbungsgespräch mit Jörg Langer, der hat dich damals nach den vier Enden von Grim Fandango gefragt, oder?
Genau.
Hast du aber nicht gewusst, bist deswegen nicht genommen worden.
Ja, nein, ich habe es, ehrlicherweise habe ich es, glaube ich, nie geschafft, Grim Fandango durchzuspielen. Ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut damals. Wer war das nicht? Wer war nicht großer LucasArts-Fan zu dieser Zeit? Wie gesagt, ich bin ja wirklich aus dieser PC-Ecke auch und war damals überzeugter PC-Spieler und Grim Fandango war ja das Spätwerk von LucasArts, war ja, wenn man fies ist, eigentlich die letzte kreative Ader, die dort gerupft wurde. Danach ging es ja eigentlich nur noch bergab. Und Grim Fandango war aber leider nur ein Kritikerliebling zu der Zeit, weil es doch viele Sachen anders gemacht hat als die bisherigen LucasArts Adventures.
Also, wenn mich jetzt auch nicht alles täuscht, dann war so 1998 die Zeit der LucasArts Adventure auch eigentlich vorbei. Ne? Ja. Also das war so das letzte Zucken, wie du richtig sagst. Und man hat da halt mal was Neues probiert. Man hat eine 3D-Welt gehabt mit so vorgerenderten Hintergründen. Das war eben damals so die Zeit. Wir hatten es ja auch letztens bei Resident Evil, dass das da irgendwie auch damals so war mit den vorgerenderten Hintergründen. Ich meine, Resident Evil war jetzt ein bisschen vorher. Aber man hat da eben so versucht, das Adventure in so eine neue grafische Ebene irgendwie hoch zu hieven, aber hat wohl nicht so ganz geklappt. Zumindest schließe ich das aus deinen Worten, dass du sagst, war eher nur so ein kritischer Liebling. Ich kenne es halt so als Klassiker, weil auch, weiß noch, kann mich noch an GameStar-Zeiten erinnern, da hingen die Poster von LucasArts Adventure irgendwie im Gang oder im Büro oder sowas.
Critical Distance, sage ich da nur.
Und da hingen auch dieses Grim Fandango-Poster. Daher kennt man das halt einfach so, ja. Aber war es tatsächlich ein Flop damals?
Kann ich dir leider gar nicht sagen, weil ich glaube, was war 98 nicht finanzieller Flop? Also es war natürlich auch die Hochzeit der CD-Brenner und so weiter, war ja auch ein CD-ROM-Spiel. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ein Mega-Erfolg kann es, glaube ich, nicht gewesen sein, sonst hätte es da auf jeden Fall eine Fortsetzung gegeben. Das ist ja quasi so diese eiserne Regel. Aber Grim Fandango, der Charakter ist halt auch sehr einprägsam. Also Manny Calaveras, der heißt übrigens Manuel in dem Spiel, gell? Manny ist ja quasi nur sein Spitzname. Manuel Manny Calavera. Ist halt auch einfach einer der einprägsamsten Spielecharaktere in einer der einprägsamsten Welten, die man so zu der Zeit auch und auch heute irgendwie gesehen hat. Also ich finde diese Welt mit dieser mexikanischen Todesfolklore, mit den vielseitigen Dialekten, mit der wahnsinnigen coolen jazzigen Musikuntermalung und dieses Film noir gemischt mit diesem Mexiko-Folklore. Das ist so eine einprägsame Welt und auch eben, dass es alles Skelette sind einfach, die aber trotzdem wahnsinnig viel, die keinerlei Gesichtszüge haben, so richtig, sondern nur wirklich stilisiert sind, aber trotzdem sehr viel sehr aussagekräftig sind, wie sie reden, wie sie sich verhalten. Also mich hat diese Spielwelt immer sehr fasziniert.
Das kann ich durchaus nachvollziehen. Vielleicht sollten wir ganz kurz noch einen Schritt zurück machen, weil wir sind ja kein Retro-Podcast, sondern der Grund, warum wir jetzt über Grim Fandango reden, ist, weil vor wenigen Wochen ein HD-Remake, beziehungsweise dieses HD-Remake möchte ich gleich wieder zurückziehen, dass ich das jetzt gesagt habe, eher ein Re-Release jetzt
ein Remastered, nochmal rauskam. Nennt
es, glaub ich, ja. von PlayStation, glaube ich, sogar bezahlt. Also kommt exklusiv für die PlayStation-Plattformen raus und hat auch immer sehr viel Screentime, nenne ich es jetzt mal, oder Bühnenpräsenz auf den Sony-PKs bekommen.
Deswegen sehr cool vermute ich,
dass, genau, dass Sony da durchaus Geld in die Hand genommen hat und gesagt hat zu Double Fine, also Tim Schäfer, der jetzt da sein neues Studio eben hat, gesagt haben, hey, wir kaufen die Rechte für euch und finanzieren euch das und bitte macht das mal als Neuveröffentlichung. Kommt ja demnächst jetzt auch Day of the Tentacle, ne? Kommt als Neuveröffentlichung raus. Und lange Rede, kurzer Sinn, Sony hat es scheinbar bezahlt, weil es kommt exklusiv für die Sony-Plattformen und deswegen reden wir jetzt drüber, weil wir es beide uns nochmal, was heißt nochmal, also ich zum ersten Mal dann jetzt gespielt habe und du hast es dir nochmal angetan.
Genau, ganz kurz zum technischen Hintergrund, warum das auch toll ist, dass es jetzt nochmal remastert wurde, weil es war eine eigene Engine auch, die LucasArts damals neu gemacht hat. Also LucasArts wollte mit Grim Fandango umsteigen auf die Grim-E Engine, weil das war ja kein
Scrum, ne?
Halt umgeschaltet auf diese 3D-Engine jetzt oder halt diese neue Engine, die halt Grim Fandango hatte. Weil man hat es auch als erstes Spiel nicht mehr mit der Maus gesteuert. Es war kein klassisches Point-and-Click-Adventure mehr, sondern man hat es damals sehr ungewohnt mit der Tastatur gespielt. Also du hast den Manny direkt mit dieser Tastatur quasi so im Kreis gedreht und bist dann damit vorwärts gelaufen und hattest dann eben verschiedene Tasten, die dann das Objekt aktivieren, nehmen oder anschauen, wie man das aus Adventures kennt. Aber du musstest immer so ein bisschen drauf achten, wo stehst du und bewegt sich der Kopf von Manny in die richtige Richtung, damit du dieses Objekt auch dann benutzt, weil du einfach nicht mehr mit der Maus direkt draufklicken konntest. Und das war eigentlich auch so das größte Manko damals, weil es hat sich furchtbar gesteuert und furchtbar gespielt, weil man diesen Komfort der Point-and-Click-Adventures irgendwie gewohnt war. Und zum technischen Hintergrund, warum es jetzt gut ist, dass es wieder aufgelegt wird, weil es auf jetzt modernen PCs eigentlich nicht mehr spielbar war, ohne irgendwelche komischen Downgrade-Simulationen, weil manche Sachen so programmiert waren, dass sie viel zu schnell abliefen und deswegen nicht mehr schaffbar waren. Also so Challenges waren dann nicht mehr wirklich durchführbar, wenn du die alte Version gestartet hast, weil es einfach zu schnell berechnet wurde. Und deswegen
weil der Prozessor zu schnell war.
Ja. Deswegen gut, dass es jetzt als Neuauflage kommt. Ja.
Das ist ganz, ganz coole Geschichte. Die muss ich jetzt einfach mal erzählen. Ich hatte überhaupt nichts damit zu tun, aber das war mir bei irgendeinem Spiel ist mir das passiert. Da hatte ich einen Laptop, der offenbar zusätzliche Kerne des Prozessors zuschalten konnte, wenn die Auslastung, Prozessorauslastung in die Höhe gegangen ist. Also der hatte so offenbar so einen Energiesparmodus, dass der dann irgendwie zwei Prozessorkerne von denen, ich glaube, er hat einen Kern abgeschaltet, wenn er einfach, um Akkulaufzeit zu gewinnen. Und ich hatte irgendein Strategiespiel, ich glaube Panzers oder sowas war das, was sich auf einmal in doppelter Geschwindigkeit ablief, weil ich habe das Spiel gestartet. In dem Moment hat der Prozessor oder was ist dann da drunter, da irgendwie die Firmware von dem Rechner oder was, das BIOS heißt das, glaube ich, ne, auf dem PC, hat dann gecheckt, oh, ich brauche Prozessorleistung, also schalte ich mal den zweiten Prozessor zu. Das Spiel hat aber, als es gestartet wurde, gedacht, oh, das ist ein Einkernprozessor, deswegen starte ich mit der und der Geschwindigkeit. Und es war also ohne Witz, das klingt jetzt wie eine blöde Geschichte, aber es ist wirklich so passiert, dass das Spiel dann auf einmal alles also die Figuren haben sich alle doppelt so schnell bewegt und es wurde alles irgendwie, war halt alles wie so Mickey Maus Dings mit so Sound wurde doppelt so schnell abgespielt und der kam überhaupt nicht damit klar. Und ich habe dann einen Workaround gefunden, nämlich ich habe irgendwie ein anderes Spiel im Hintergrund gestartet, bin dann per Alt F4 rausgegangen, weil dann war der zweite Prozessor schon aktiviert und dann konnte ich Panzers starten und dann lief es auch normal. Das nur so als kleine Hintergrundgeschichte und
Hast du mir übrigens gestern schon erzählt. Aber
ja, das stimmt. Habe ich dir aber nicht erzählt, wie ich in Spieleverkäufer in Kassel war? Habe ich, glaube ich, auch schon
Wurscht.
Mal erzählt. Wurscht. Genau, Grim Fandango. Ich habe mich jetzt quasi nochmal neu rangewagt und war, als ich das auf der Vita gespielt habe, also das zum Hintergrund, das ist ein klassisches Cross-Buy, Cross-Save-Spiel, wie man das von PlayStation kennt. Also sprich, wenn man eine Version kauft, sei es jetzt PS4, oder Vita, kriegt man die andere mehr oder weniger mit dazu, beziehungsweise man kauft eben dieses Cross-Feature und man kann auch den Savegame übertragen. Also wenn man das die Vita dann irgendwie kurz mit dem Internet verbindet, dann kann man Savegame hochladen in die Cloud und dann ist es auch auf der PS4 verfügbar. Was ich mal sehr coole Funktion finde. Ich habe mich aber irgendwie dazu entschieden oder habe es bisher nur auf der Vita gespielt. Und ich muss sagen, von der ganzen Optik war ich am ersten Moment sehr irritiert. Deswegen habe ich auch dieses HD-Remake, was ich am Anfang angesprochen habe, wieder zurückgenommen, weil viel HD und viel Remake ist da eigentlich nicht, sondern man kann umschalten zwischen alter und neuer Grafik und dann guckt man und denkt so, schaltet der jetzt auch mal wieder zurück? Genau. Schaltet der auch mal wieder zurück jetzt in die alte Grafik? Hat scheinbar nicht funktioniert. Und dann drückt man nochmal drauf und dann merkt man, oh, der Manny ist ein bisschen dunkler und die Kanten sind ein bisschen glatter, aber der Hintergrund schaut eigentlich 1:1 aus. Ja. Also das heißt, von einem wirklichen hochgebohrten, aufpolierten Version kann eigentlich nicht die Rede sein, sondern es wurde halt nur irgendwie so, wie es ist, auf
es ist eine PlayStation gebracht. Genau. Ja. Es ist ein bisschen Kantenglättung ist aktiviert, aber die Charaktere bestehen oder auch viele Objekte bestehen aus wirklich zählbaren Polygonen, weil es technisch halt damals einfach so nicht anders machbar war. Du siehst wirklich, also Mannys Hose besteht zum Beispiel aus 4 Dreiecken, ja, so ja. gefühlt. Also du kannst wirklich die Kanten und die Polygonen und die Dreiecke richtig abzählen. Und es macht auch so ein bisschen den Charme dieses Spiels aus. Ich wüsste auch nicht, wie sie es jetzt hätten modernisieren sollen, ohne alle 3D-Modelle komplett neu zu machen. Ja, also die Charaktere haben diesen Stil. Das ist ja auch so ein bewusster Grafikstil, der in diesem Spiel durch die technische Limitierung damals gewählt wurde. Und das wäre extrem aufwendig und schwierig gewesen, jetzt dieses Spiel so hochzudrehen. Also es ist nicht so wie zum Beispiel die Monkey Island Remakes, wo du wirklich,
ja, die waren ja richtig gut,
wo du wirklich also, richtig, ja. richtig gut neu gezeichnete Figuren hast und alles. Das ist es hier gar nicht. Und noch viel fauler finde ich eigentlich den 16:9 Modus. Also das Spiel war halt damals 4:3. Und du startest dieses Spiel und hast dann so Balken links und rechts, so hast so eine Art Rahmen oder so, kannst den Rahmen auch ausschalten, dann hast du einfach nur schwarze Balken. Und du kannst aber dann in 16:9 wechseln. Und idealerweise, so machen sie das ja bei HD-Remakes oft, bei The Wire zum Beispiel, bei der Serie, haben die einfach halt mehr Material aus dem Hintergrund und ziehen das Bild dann halt auf und du hast mehr vom Bild. Also du siehst einen größeren Ausschnitt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist bei The Wire, kann man daher, sei dahingestellt. Aber hier wird einfach das Bild in die Breite gezerrt, weil die Hintergründe sind halt gezeichnet oder handgerendert, vorgerendert. Das heißt, diese Information ist überhaupt gar nicht vorhanden gewesen anscheinend, weil da ist nicht mehr Information. Manny sieht einfach nur ein bisschen dicker aus, ehrlich gesagt.
Ja. Furchtbar. Irgendwie, wenn man ein 4:3 Fernsehbild auf einem 16:9 Fernseher schaltet und dann hat man da ja auch die Möglichkeit, ob man das einfach breit ziehen lässt oder ob man so ein Stück ranzoomt und wenn man halt das breit ziehen lässt, dann hast du halt lauter so dicke untersetzte Figuren, die da rumlaufen und genauso ist es bei Grim Fandango, dass dieser 16:9 Modus eigentlich den Namen als solchen gar nicht verdient hat, nämlich wirklich nur ein, ja, wir quetschen das halt jetzt, damit es 16:9 hat, das Bild. Okay, ja.
Das Einzige, was neu dazu kam, wirklich in der Remastered, ist ein Audiokommentar. Also du kannst in bestimmten Situationen kannst du dir das einblenden lassen, dann kommt immer so eine Filmklappe und dann kannst du die L1-Taste drücken und bekommst dann von Tim Schäfer und Kollegen, die da mitgearbeitet haben, die erzählen dann einfach so in klassischer Audio-Commentary-Manier, erzählen sie kurz was darüber. Also dann sitzt da zum Beispiel der Designer und der erzählt dann, das war die erste Szene, die ich irgendwie rausgerendert habe. Das war quasi so unser Proof of Concept. An der Stelle haben wir das ausprobiert und ich war irgendwie noch ein Frischling in dem Studio und hatte irgendwie höllisch Angst. Und dann erzählen die so kleine Anekdoten. Und wenn man sich so ein bisschen für Double Fine, Tim Schäfer und Spielehistorie interessiert oder auch für Spieleentwicklung, dann ist es wirklich nett gemacht, ist jetzt aber nicht so ausgiebig wie zum Beispiel die Dokumentation von Two Player. Ja, für von dem Kickstarter Adventure. Ja. Das ist natürlich deutlich aufwendiger und von Broken Age, genau. So extrem ist es nicht. Es kommt halt ab und zu mal so ein kleiner Fetzen, dann reden sie 2-3 Minütchen darüber. Und fand ich jetzt sehr unterhaltsam, hab mir das gerne angehört, aber das allein ist jetzt, glaube ich, auch kein Kaufgrund, wenn man es nicht nur fürs Spiel haben will. Ja.
War ja bei Monkey Island auch so, da gab es ja auch diesen Audiokommentar und ich weiß nicht, ich bin eher immer so jemand, der das dann eher im zweiten Durchlauf sich dann nochmal.
Ja, aber für mich war es ja quasi.
Ja, gut, klar, für mich war es halt so. Ich habe den jetzt erstmal nicht aktiviert, weil ich es halt so spielen wollte. Und
genau, erzähl doch mal, wie kam das Spiel für dich jetzt an, als dass du es nicht kanntest ohne diesen Hype?
Dazu wollte ich ja gerade ausholen.
Ja, ich wollte nur einleiten.
Also ich muss sagen, für mich, es ist sehr zäh. Mhm. Also ich merke halt einfach, dass diese Adventure mit dem klassischen benutze dies an der richtigen Stelle, kombiniere das mit das, obwohl es jetzt da gar nicht so krass ist. Also man merkt schon bei Grim Fandango, dass das irgendwie deutlich, ich nenne es mal actionreicher ist. Also du hast nicht diese klassischen Inventarrätsel und die klassischen klick hier das richtige Ding an, sondern du hast schon im Grunde eigentlich immer nur Gegenstände, die du halt in deiner offenbar unendlich großen Anzugjacke mittragen kannst, weil du da einfach so durchschaltest. Und dann musst du eigentlich selten was kombinieren, sondern du nimmst halt nur im richtigen, an der richtigen Stelle den richtigen Gegenstand raus und dann macht er da irgendwas mit. Und das heißt, du hast weniger so diese völlig absurden Rätsel. Trotzdem finde ich es halt stellenweise sehr zäh, weil man also mir ging es halt teilweise so, dass ich an manchen Stellen wirklich einfach nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Dann habe ich, weil ich keine Lust hatte, gebe ich ganz ehrlich zu, da jetzt irgendwie stundenlang rumzuprobieren, habe ich einfach schnell eine Lösung nachgeschaut, was muss ich da machen? Und dann war ich so, ach, okay, ich muss irgendwie hier das abschrauben. Das habe ich jetzt schon dreimal probiert, das hat aber nie geklappt. Und dann habe ich es halt, selbst als ich wusste, wie es geht, habe ich es nicht hinbekommen. Und dann stehst du halt immer rum und dann spricht da irgendwie immer die Figur an, die da sitzt oder sowas. Und so, nein, du sollst nicht die Figur ansprechen, du sollst irgendwie mit dem Hammer hier hinten irgendwie auf die Scheibe hauen. Das ist ja, also, das ist nur so ein Beispiel. Und dann musst du halt wirklich genau im richtigen Winkel stehen. Und es war halt wirklich so, okay, das ist schon irgendwie krass, dass ich einfach, ich weiß, wie es geht, ich habe es auch schon ein paar Mal probiert und selbst wenn man weiß, wie es geht, muss man ewig lang rumbasteln, bis man es dann manchmal funktioniert hinbekommt. Und das fand ich halt oft so ein bisschen arg zäh, um da irgendwie weiterzukommen.
Weil eben, wie anfangs gesagt, diese Steuerung halt so anders ist. Also ich meine, jetzt mit dem Gamepad steuert sich schon deutlich besser als früher mit der Tastatur, finde ich. Also es fühlt sich irgendwie intuitiver an. Aber trotzdem hast du natürlich einfach dieses Problem, du klickst nicht speziell auf einen Pixel mit der Maus, sondern du musst immer so ein bisschen in die Richtung zeigen und dann halt gucken, dass Manny das richtige Objekt anguckt. Und wie du gesagt hast, selbst dann klappt es manchmal nicht so richtig. Und ich finde, dem Alter geschuldet vielleicht auch, erkenne ich manche Sachen gar nicht mehr so richtig, als dass man das jetzt machen kann. Also das Spiel hat ja so eine feste Kameraposition, also ähnlich wie bei Silent Hill. Quatsch, bei Resident Evil meine ich, was wir jetzt vor ein paar Tagen besprochen hatten. Und da hast du auch dieses klassische Problem, wenn du die Figur direkt steuerst mit dem Analogstick und die Kamera wechselt auf die andere Seite, weil du den Raum wechselst, dann läuft halt dieser Charakter auf einmal wieder in eine andere Richtung. Dieses fixe Kameraproblem mit einer Analogsteuerung ist hier genauso nervig wie schon immer. Und stellenweise hatte ich echt wieder Schwierigkeiten, mich in den Räumen zu orientieren. Weil die
oder
Kamera,
den Raum zu finden.
Ja, weil überhaupt den Raum zu finden. Also konkretes Beispiel, gleich in der ersten Stelle in deinem Büro. Da ist so ein langer Gang und du siehst einfach nur diese Wand von diesem langen Gang. Und die Kamera wechselt und man kann das aber wie so eine optische Täuschung, kann man das quasi andersrum sehen, als es eigentlich ist. Und du kapierst nicht, dass du da um die Ecke von der Wand noch kannst, um an diese Stelle zu kommen, wo du diese Tür siehst. Also ich stand echt wie so ein Depp da und wusste nicht, wie ich zu dieser blöden Tür kommen sollte. Einfach nur, weil die Kameraperspektive so seltsam war. Und hab mir dann so mit flacher Hand auf die Stirn geschlagen, als ich dann wirklich in der Anleitung nochmal nachgelesen hatte, dass da keine Wand ist, sondern dass da ein Gang ist. Also das war echt gewöhnungsbedürftig wieder, diese Art der Kameraführung.
Ich glaube, was da durchaus geholfen wäre, das haben sie ja bei Monkey Island gemacht, sie haben da so eine Art Hot-Button-Hilfs oder so Hot-Area-Hilfsmodus eingebaut, indem man einfach auf Tastendruck alle Bereiche anzeigen kann oder alle Gegenstände, die irgendwie interaktiv sind. Und das hätte mir bei Grim Fandango auch, glaube ich, oft weitergeholfen, dass ich einfach sagt, okay, man, zum Beispiel auf der Vita würde das ja gehen, dass man einfach sagt, man wischt irgendwie einmal über den Bildschirm und dann zeigt er dir mit Pfeilen an, hier kannst du rumgehen, in die Richtung kannst du gehen und dort kannst du irgendwas aufheben. Weil dann manchmal ist es wirklich so, dass man irgendwie auf einem Tisch liegt, irgendeine Spielkarte, die übersieht man halt einfach.
Ich habe den Locher überhaupt nicht gesehen bei der Sekretärin, genau. Das wusste ich nicht mehr.
Aber wenn du den halt, wenn der kurz aufgeblinkt hätte in so einem Hilfsmodus, dann wüsstest du, guck mal, da ist noch ein Gegenstand, also der muss scheinbar irgendwie wichtig sein und ich kann mit dem interagieren und ich kann ihn benutzen. Und ich glaube, das hätte mir zumindest oft geholfen, solche Frustmomente, wo man dann einfach irgendwie fünfmal rumlatscht. Und das muss man halt auch sagen, das Spiel hat immer so große Levelbereiche. Also du hast dann wirklich teilweise, gerade wenn du in dieser zweiten Stadt bist, da gibt es so viele Einzelscreens, durch die du durchlaufen kannst und so viele Sachen, die du machen kannst, dass das nicht so ein relativ klassisches, kleines, begrenztes Level ist, wo du sagst, okay, du hast halt zwei Räume und in den zwei Räumen gibt es eine kleine Anzahl von Gegenständen und dann musst du halt gucken, wie du irgendwie weiterkommst.
Das große Gefühl, ja.
Genau, du musst halt teilweise, brauchst halt teilweise Minuten lang, um überhaupt von einem Ende zum anderen irgendwie in dieser Stadt zu laufen. Du musst ja immer durch diese ganzen Bildschirme wieder durchlaufen und wenn du da dann irgendwie nicht weiterkommst, da kannst du schon echt sehr, sehr frustig hängen bleiben.
Ja. Also es ist keine Schande, da auf jeden Fall den Walkthrough zu Rate zu ziehen. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, diese Geschichte weiterzuspielen. Also sich von den Frustelementen nicht zu sehr frusten lassen, weil es ist schon wirklich eine coole Setting und eine coole Welt, oder?
Also die hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Das ist auch das. Ich bin immer noch nicht ganz durch, was mich so dranhält. Also dass ich einfach sage, das Film Noir, und diesmal ist es auch wirklich ganz klassisches Film Noir, da kann man überhaupt nicht drüber diskutieren. Ja. Und es hat auch echt ein paar gute Gags drin und es hat auch wirklich, diese Story ist irgendwie echt sehr charmant und wie die Charaktere sind halt, da ist halt einer skurriler als der andere.
Und die Sprecher sind auch super.
Ja. Genau, die Sprecher sind ganz gut und dann, also weiß ich nicht, allein was das für ein geilen. Und witzigerweise ist dir aufgefallen, ich habe jetzt herbekommen, wo Micha sein, das nimmt dem Ganzen den Stachel hat. nämlich, du musst an einer Stelle eine kommunistische Bienenrevolution anzetteln. Und als du den Typen dann, die quasi Anführerbiene, wieder aus dem Gefängnis holst, oder ich glaube, als sie ins Gefängnis fliegt oder sowas, da sagt sie sowas wie, ja, du musst die Revolution am Leben halten, bevor sie ihren Stachel verliert. Und haben wir das jetzt auch endlich mal geklärt, woher Micha seinen Spruch hat. Ja.
Apropos schlecht portiert. Also wir hatten ja schon die 16:9 angesprochen. Wir hatten auch schon, dass nichts verbessert wurde im Sinne von zugänglicher machen für jüngere Semester oder Leute, die das damals nicht gespielt haben. Ganz großer Fauxpas. Da bin ich, wer mich auf Twitter verfolgt, hat's mitgekriegt, der wird jetzt wahrscheinlich auch schon lachen. Mich hat's so reingerissen mit diesem Save-System. Das Spiel warnt dich am Anfang, wenn du es startest, Achtung, es gibt kein Autosave, speicher oft und speicher viel. Und ich so, ja, lass mich in Ruhe, weggeklickt. Weil ich es einfach, ich dachte so, ist ja ein Adventure, was soll schon groß passieren? Man kann bei Grim Fandango nicht sterben. Ich speichere halt einfach, wenn ich fertig bin, Schluss aus. Mein Gott. Werde ich schon dran denken, was ist passiert? Natürlich, mich hat's mindestens viermal resettet und ich habe meinen aktuellen Spielstand verloren. Einmal war ich so müde, weil ich halt bis nachts gespielt habe, dass ich einfach vergessen habe, dass man speichern muss. Einmal habe ich gespielt, dann wieder alles nachgeholt, dann habe ich eine Einladung zu Evolve bekommen, habe die Einladung natürlich angenommen, bin in die Party rein, Evolve startet, weil du auf der PS4 dann ja quasi gleich direkt sagen kannst, okay, starten. Wenn du so eine Einladung bekommst, was habe ich vergessen? Natürlich habe ich vergessen zu speichern. Und da warnt dich das Spiel dann auch nicht. Also das Spiel hat keinerlei Sicherheitsnetz, um dir irgendwie zu sagen, stopp, du verlässt jetzt gerade hier irgendwie den Bereich des guten, wie sagt man da? Bereich der, wie auch immer.
Und, des guten Geschmacks.
Des guten Geschmacks,
ich weiß es nicht, was du, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, welchen Bereich du jetzt
dieses
meinst.
Dieses Schild, was da in Berlin stand, sie verlassen den Bereich.
Ach so, den you're leaving the,
ja. Ja, wie auch immer. Und du kriegst keinerlei Warnung mehr, außer du gehst wirklich halt auf Exit Game. Und einmal ist mir sogar so richtig dumm passiert, ich bin auf Save Game gegangen, hab aber einmal noch zu viel Schwung auf dem Analogstick gehabt mit meinem Daumen und hab New Game erwischt. Und dann fängt er auch einfach an und das Intro geht wieder von vorne los und er hat wieder nicht gespeichert. Das hat mich schon echt frustriert, wo ich gemerkt habe, okay, über sowas hätten wir früher nie gejammert. Das war da völlig gang und gäbe, dass man halt einfach viel und oft speichern musste. Und das hat mich ganz schön versaut, dieses Autosave-Gedöns. Und das ist ein Vorteil von der Vita, da kann man halt einfach mal zwischendurch ausmachen und weglegen und das geht halt an der Stelle weiter.
Wollte ich gerade sagen, das ist nämlich mir überhaupt nicht negativ aufgefallen, weil ich es eben bisher nur auf der Vita gespielt habe und da hast du ja diese Einfrierfunktion, die dafür sorgt, dass Spiele, die du pausierst, einfach komplett an der Stelle geparkt werden, nenne ich es jetzt mal, im Arbeitsspeicher oder weiß nicht, wie das dann genau technisch läuft, aber und dann klickst du einmal wieder drauf und dann bist du genau an der Stelle wieder da. Also da ist mir nie passiert, dass ich irgendwie was vergessen habe.
Aber du bist davor auch nicht gefeit, heißt es gefeit oder gefeilt? Gefeit. du bist davor auch nicht gefeit, irgendwelche Showstopping-Bugs zu kriegen. Also das Spiel war damals schon extrem buggy und da haben die leider auch nichts dran gefixt. Also ich habe jetzt von einigen auch gehört, die wirklich in Situationen geraten sind, dass sie bei dem dicken Autofahrer, wie heißt er? Otis?
Otis, genau. Ja,
dass sie da zum Beispiel in irgendwelchen komischen Ecken hängen bleiben und dann der Manny überhaupt nicht mehr rauskommt und da eingequetscht ist zwischen irgendwelchen Vektoren. Also es hilft auch viel zu speichern, damit man eben nicht diese Momente erwischt und dann an der Stelle gar nicht mehr weiterkommt. Mhm. Also wirklich öfter mal speichern. Das Spiel ist immer noch sehr, sehr buggy.
Ich bin nicht hängen geblieben. Ich habe aber, glaube ich, 3 Safe Games, die ich immer so jeweils das älteste wieder überschreibe, weil die Möglichkeit, ich glaube, bis zu 4 kannst du anlegen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn er die Möglichkeit bietet, dann nutzt du das auch, weil dann hast du sowas, wenn du dich irgendwie in den Bug manövrierst oder in irgendwie eine Sackgasse, weil du irgendeinen wichtigen Items-Gegenstand verlierst oder irgendwie eine Quest. Also es ist ja keine Quest, aber so, weißt du, was ich meine? Mhm. An der Stelle irgendwie was zuerst nutzt und dann geht's nicht mehr weiter, dann hast du zumindest vielleicht noch eine Chance, das über die 2 alten Safe Games dann irgendwie zu retten, dass du musst halt ein Stück zurückspringen. Aber ist ja interessant. Also das ist ja eigentlich das, was irgendwie nicht sein sollte, ne? Dass man irgendwie ein Re-Release rausbringt und dann die alten Fehler mitschleppt. Also weil da hört dann auch bei mir dieses Verständnis für Nostalgie und sowas auf, sondern ich finde, das sollte dann schon irgendwie drin sein. Und einen Button zu programmieren, der jetzt sagt, Achtung, du verlässt dieses Spiel, magst du nicht vorher speichern, kann jetzt meiner Meinung nach auch nicht die Welt bedeuten. Hätte man durchaus denen zumuten können, finde ich.
Also insgesamt sehr lieblose Umsetzung, aber ein super charmantes, liebevolles Spiel, was auch dadurch nicht kaputt zu kriegen ist. So kann man es vielleicht zusammenfassen.
Ja, ich habe es halt auch eher so der Vollständigkeit halber und einfach um das zumindest auch behaupten zu können, dass ich das gespielt habe und nicht. Auch, ja, aber ich bin nicht so mega begeistert, also dass ich jetzt sage, boah, das muss man unbedingt gespielt haben, weil dafür ist mir einfach diese Umsetzung ein bisschen zu lieblos und dafür ist es mir auch zu fummelig. Ist jetzt für mich kein so ein Suchtspiel, dass ich jetzt sage, ich will jetzt sofort wieder Grim Fandango spielen, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht, sondern es ist mal halt eins, wenn die Vita gerade mal rumliegt oder ich früh irgendwie im Bus sitze, dann sage ich, dann hole ich es halt mal raus und spiele ein bisschen weiter, aber ist jetzt für mich nicht so ein Spiel, was mich da irgendwie vor die Konsole gefesselt hat.
Nee, definitiv nicht, weil, also vielleicht geht's auch nur mir so oder dir, ich finde auch dieses Adventure-Genre ist halt, das bin ich echt einfach überdrüssig geworden. Also mir macht es nicht mehr so extrem viel Spaß wie früher, diese skurrilen Rätsel und Kombinationsaufgaben irgendwie zu lösen und herauszufinden. Also so viel Spaß, wie ich damals auch damit hatte, dann so zu kichern und so, haha, cool, man muss diesen Luftballon da in diese Rohrpostanlage machen. Das begeistert mich heutzutage irgendwie gar nicht mehr, weil ich auch moderne Adventure-Spiele lieber dann so linear bevorzuge und eher auf Story und Charakter Fokus irgendwie mag, wie Telltale das jetzt macht oder wie es Life is Strange es macht, wo diese Rätsel wirklich einfach keine große Rolle mehr spielen. Das spricht mich heutzutage viel, viel mehr an als diese klassischen Adventure, die, was weiß ich, sowas wie Harveys neue Augen oder so, da kann ich auch relativ wenig mit anfangen, mit diesem klassischen Kombinieren von Gegenständen und Rätseln. Es spricht mich nicht mehr so an und das habe ich jetzt auch bei Grim Fandango gemerkt, dass die Phase irgendwie vorbei ist, dass mich das nicht mehr anmacht.
Wäre halt jetzt mal ganz interessant, irgendwie rauszufinden, ob das irgendwie einfach so die Zeichen der Zeit sind oder ob das auch irgendwie. Ja, mir geht's ja ähnlich. Was bei mir aber eher so ist, ich bin Progress-süchtig, sage ich mal. Also ich finde es extrem unbefriedigend, ein Spiel, also es stört mich nicht, wenn ich mal nur eine Viertelstunde zwischendrin spielen kann, aber ich möchte immer das Gefühl haben, dass ich irgendwie weitergekommen bin, dass ich irgendwie was erreicht habe.
Ja, frag mich mal mit dem Safe-Game-Ding.
Ja, genau. Und bei Grim Fandango kann es halt wirklich so gehen, dass du eine Viertelstunde einfach nur durch Bildschirme gelatscht bist und irgendwie versucht hast, weiterzukommen. Dann so, vielleicht muss ich doch nochmal hier die Frau im Club ansprechen, vielleicht habe ich da noch irgendwas übersehen, was ich mitnehmen kann und dann bis halt eine Viertelstunde hast du irgendwas gemacht und machst das Spiel wieder zu und sagst, okay, aber eigentlich bin ich jetzt kein Deut weitergekommen. Ich bin kein Deut schlauer, wie die Lösung geht. Ich habe nichts Zusätzliches entdeckt oder gefunden. Also im Grunde hätte ich mir diese Viertelstunde auch sparen können. Und das ist, kann man sagen, dass man da einfach durch moderne Spiele verwöhnt ist, aber da hast du ja permanent irgendwie das Gefühl, dass du irgendwie weiterkommst, dass du irgendeine Form von Fortschritt hast, und das kann dir halt in so alten Adventures durchaus irgendwie passieren, dass das da überhaupt nicht drin ist, und du hast aber recht, ist früher irgendwie weniger störend aufgefallen, da hat man halt einfach dann gesagt, ja gut, ist mal jetzt nicht weitergekommen, probiert man halt ein anderes Mal dann. Ja. Jetzt, heutzutage erwartet man immer, dass irgendwie irgendeine Form des Fortschritts da ist.
Wir hatten ja nichts früher, gell?
Entschuldigung. Ja. Gut. Gut, also jetzt, jetzt müssen wir noch irgendeine Abmoderation,
die. Wie hören die denn immer auf? Ich hab's vergessen.
Ich weiß es auch nicht. Ja, gut. So, ich kaufe mir jetzt eine Pizza.
Ja, ich hab. Wir sind echt, wir nähern uns echt an. Ich habe gerade den ähnlichen Gedanken gehabt, dass ich jetzt Bock darauf hätte. Okay. Gut. Dann wünsche ich dir und den Retro-Spielern, die Grimm-Fandango jetzt sich nochmal an die Brust nehmen, viel Spaß beim Rätseln, und ich bin gespannt, ob du es irgendwie nochmal durchspielen wirst.
Oder ja, durchspielen werde ich bestimmt, aber es wird wohl ein bisschen dauern. Das ist aber ganz witzig, man sieht ja beim Safe-Game, allein deswegen speichere ich so oft, ist ja irgend so ein Wandfresko, was da abgebildet ist.
Das ist voll,
und
ist, gell?
Ja. Genau, und das füllt sich mit Licht. Also das heißt, am Anfang ist das komplett im Dunkeln, und je weiter du fortgeschritten bist, wird das aufgehellt, und daran erkennst du, wie weit du fortgeschritten bist. Und ich bin jetzt sowohl, also wenn ich schätzen müsste, würde ich jetzt sagen, so bei 60%. Aber es ist ganz witzig, weil es auch manchmal dunklere Flecken gibt, und dann siehst du so, ah, okay, ich bin irgendwie hier schon irgendwie ein Stück weiter, aber da habe ich wohl noch irgendwas übersehen, und deswegen habe ich da noch einen dunklen Flecken auf der Karte. Mhm. Und wenn du dann speicherst, siehst du dann, ah, jetzt hat sich der dunkle Fleck gelöst, also habe ich da jetzt schon irgendwas gefunden, was an der Stelle eher noch zur Lösung haben wollte. Ja.
Und Tim, falls du jetzt zuhörst, lieber Herr Schäfer, ich wünsche mir von Doppelgut, dass sie nächstes Mal ein bisschen mehr Mühe in die Portierung stecken. Also ich begrüße das ja sehr, dass diese alten Klassiker irgendwie nochmal neu aufgelegt werden, aber Nintendo zeigt ja auch, dass man zum Beispiel mit Majora's Mask oder so wirklich mit sehr viel Liebe und Hingabe solche alten Titel nochmal auf neue Konsolen und Formate bringen kann. Und das war nix hier mit Grim Fandango. Also das, wenn da noch mehr kommt, dann bitte ein bisschen mehr Liebesmühe.
Gell? Ja. Ja. Gilt ja immer. Ja. Auch in der Beziehung.
Beziehung remastered. Neue Bezeichnung für Ex-Freundin wieder. Gut, in diesem Sinne, bis morgen. Auf Wiedersehen.
Ciao, Manu. Tschüss.